Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
Jede Nacht im Radio und immer als Podcast. Herzlich willkommen zu Kultur vom Tage. Der Kulturstaatsminister Wolfram Weimer musste heute konkret werden im Bundestag und über Geld reden. Wie er das getan hat, das fragen wir heute die Opposition. Dann rufen wir beim Leiter der Gedenkstätte Buchenwald an. Denn seine Arbeit wird zunehmend von israelfeindlichen Gruppen gestört. Und dann schauen wir zu, wie in Berlin aus Erde Kunst wird. Und wir gehen ins Kino. Und ja, und diesmal haben wir auch ein Feel-Good-Movie dabei. Ein richtig gutes, was auch bei einem berühmten Festival schon Furore gemacht hat. Wolfram Weimer, der neue Kulturstaatsminister, musste heute im Bundestag konkret werden, wenn es um seinen Etat geht, um das, was er vorhat mit dem Geld. Knapp über 2 Milliarden Euro, ein relativ kleiner Etat, aber immerhin. Dem kann man schon ein bisschen was anfangen. Und er sprach im Bundestag über das, was ihm wichtig ist.
Wir werden mit den Haushaltsmitteln deutschlandweit unsere großartigen Kulturorte restaurieren und sie in ihrem Drama und ihrer Schönheit scheinen lassen. Ich plädiere für eine lustvolle Sichtbarmachung kultureller Orte und danke dem Parlament für die Unterstützung an dieser Stelle.
Also Geld eben auch für Kulturbauten, zum Beispiel für die Museumsinsel, aber auch andere Museen. Und wir haben Olaf Zimmermann gefragt, den Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates, wenn man so will, die zentrale Lobbyorganisation der deutschen Kulturwirtschaft, wie er diese erste wichtige Rede, nicht die erste Bundestag, aber die erste wichtige, wo er konkret werden musste, von Wolfram Weimer, eingeschätzt hat.
Es war zumindest endlich mal ein bisschen etwas Konkretes, also was ich mir schon ein wenig früher gewünscht hätte, aber jetzt ist es raus. Also was ihm wichtig ist, wo er sich letztendlich wohl stärker auch einbringen will und was ihm ganz offensichtlich nicht so wichtig ist. Und da finde ich, hat er jetzt schon einiges gesagt, was er im Bereich der Erinnerungskultur machen will. Natürlich besonders Erinnerung auch an die Shoah, das hat er ja auch schon angedeutet, dass er in die Kulturbauten in Deutschland investieren will. Das ist ja an sich erstmal positiv und gut und richtig, aber es sind auch viele Fragen, die noch offen sind, weil wir nicht wissen, woher das Geld kommen soll. Kommt das aus diesem milliardenschweren Investitionspaket des Bundes oder soll es aus dem doch dann viel kleineren Etat des Kulturstaatsministers selber kommen?
Also noch ein paar Fragen, die offen geblieben sind für Olaf Zimmermann, der Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates. Ein großes, breites Themenfeld, was Wolfram Weimer da, der neue Kulturstaatsminister, in seinem Bereich zu behandelt hat. Nicht nur die Filmpolitik, Erinnerungspolitik, Kulturbauten, auch Medien natürlich, zum Beispiel die ja im Koalitionsvertrag verankerte Digitalabgabe für große Internetunternehmen und vieles andere mehr. Und fragen wir doch jemanden aus der Opposition, die neue kulturpolitische Sprecherin der Grünen Bundestagsfraktion, also die Fraktion, aus der die Vorgängerin von Wolfram Weimer stammt, nämlich Claudia Roth, Katrin Göring-Eckardt. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend, ich grüße Sie.
Zunächst erst einmal, welchen Eindruck hatten Sie von Wolfram Weimer bei seiner, ist ja inzwischen seine zweite Rede im Bundestag, aber die erste, wo er wirklich in die konkreten Details gehen sollte. Es geht ja auch um die Art und Weise der Kommunikation in einem schwierigen Umfeld. Welchen Eindruck hatten Sie?
Ja, es war ja die erste Haushaltsrede und ich hatte den Eindruck, er ist sehr zurückhaltend und redet viel übers Allgemeine und sehr wenig übers Konkrete. Es war ja so, dass am selben Tag, also heute Vormittag, Katharina Reicher eine Absage gemacht hat an jede Form von Plattformabgabe, Digitalsteuer, wie auch immer. Das ist ja etwas, was Wolfram Weimer sehr klar nicht nur gesagt hat, sondern gewollt hat.
Die Wirtschaftsministerin von der CDU.
Die Wirtschaftsministerin von der CDU. Es gab auch von Herrn Spahn keine Zustimmung. Und an sich hätte ich erwartet, dass er in dieser Rede nicht nur Historisches sagt und einordnet, auf welchen Schultern wir kulturpolitisch oder kulturell in Deutschland stehen, sondern tatsächlich auch an der Stelle zum Beispiel für das kämpft, was ihm so wichtig ist und was wir auch als Bündnisgrüne unterstützen.
Nämlich die Abgabe für große Internetunternehmen könnte vielleicht bei 10%, bei mehr oder vielleicht auch weniger liegen, ist natürlich zurzeit nicht gerade die einfachste Übung, ne, im Zollstreit mit den USA.
Nee, ist nicht die einfachste Übung. Ich habe auch nicht ausgesucht, dass er das als erstes Thema platzieren soll. Aber trotzdem finde ich es vollkommen richtig zu sagen, die großen Tech-Konzerne verdienen wahnsinnig viel Geld und müssen dann auch etwas beitragen zu dem, was an Infrastruktur genutzt wird. Und das ist natürlich auch ein Schlag ins Gesicht von allen Mittelständlern, von all denen, die sagen, ja, wir brauchen was die Medienlandschaft angeht, Unterstützung an vielen, vielen Punkten, zum Beispiel beim Lokaljournalismus, zum Beispiel bei den Verlagen etc. Also es gibt viele gute Gründe zu sagen, die großen Tech-Unternehmen aus den USA müssen sich beteiligen, und insofern ist es ein guter Punkt, um den muss man kämpfen, ja, und es ist nicht einfach in den Verhandlungen mit den Vereinigten Staaten, aber trotzdem lohnt sich das Kämpfen ja eigentlich.
Und er hätte Sie da auf Ihre Seite offenbar, das hat er ja auch nochmal betont, ne, im Bundestag. Das
war ihm wichtig, und ja, er war bei uns ja auch in der Arbeitsgruppe und er hat uns auf unserer Seite. Wir sollten da nicht einfach so dran vorbeigehen, und wir wissen ja, dieser Haushalt geht noch einigermaßen, der ist so ähnlich wie der letzte, den die Ampel eingebracht hat, aber man muss ja wissen, dieses Geld wird nicht mehr, und gerade im Kulturbereich haben wir sehr, sehr viele große Baustellen.
Vielleicht wird es ja doch mehr, wenn die Infrastrukturmilliarden zum Beispiel in die Kultur fließen.
Was gut wäre, das sieht im Moment nicht so aus, dass das passiert. Aber tatsächlich ist ja Kultur und Kulturinfrastruktur eigentlich mit vorgesehen. Und wenn wir dieses ganz altmodische Wort von der Daseinsvorsorge nehmen, also dass es darum geht, dass in Deutschland alle bestimmte infrastrukturelle Grundlagen zur Verfügung haben, dann geht es eben aus meiner Sicht nicht nur darum, dass der Bus fährt, sondern dass auch eine Kulturinstitution fußläufig erreichbar ist. Und manchmal ist es der Trachtenverein und manchmal ist es der Chor. Und manchmal ist es die Oper, und ich glaube, dass wir, wenn wir an Stadt und Land in Deutschland denken, gut daran tun, dass wir diese Grundlage nicht aus den Augen verlieren.
Aber es betrifft ja auch zum Beispiel Gedenkstätten, Erinnerungsorte, Museen, vieles andere mehr. Die Museumsinsel zum Beispiel hatte ja ganz explizit hervorgehoben, das ist ja eine wirklich ein fast schon Jahrhundertprojekt, hätte ich gesagt, aber ein Projekt über Jahrzehnte, die Sanierung, die dort vorangetrieben wird und sehr, sehr lange dauert. Glanz und Gloria will er gerne wiederherstellen. Das klingt ja schon nach einem beträchtlichen Teil seines insgesamt ja eher kleineren Etats im Vergleich zu vielen anderen Bereichen der Bundesregierung, den er da in Bauten, in Infrastruktur stecken will.
Ja, aber eben nicht über die Infrastruktur, und dann müssen wir fragen, was bleibt dann übrig? Also erstmal, ich finde das richtig, und es ist gut, wenn wir diese Bauten erhalten, wenn wir bei der Erinnerungskultur wirklich dafür sorgen, dass die Gedenkstätten, sowohl die Gedenkstätten, die an den Nationalsozialismus und die großen Menschheitsverbrechen erinnern, als auch die Gedenkstätten, wo es um die Diktatur der DDR geht, als auch die Frage, wie gehen wir mit dem Kolonialismus um, dass das eine große Rolle spielt. Da haben wir eine Verpflichtung, und viele dieser Gedenkstätten werden ständig angegriffen. Bei mir zu Hause in Thüringen ist das Buchenwald, und die KZ-Gedenkstätte hat quasi jeden Tag einen Angriff von Neonazis oder irgendwelchen anderen Gruppen. Man weiß es ja manchmal auch nicht, wer es gewesen ist. Deswegen ist es richtig und wichtig, dort einen Schwerpunkt zu setzen. Und ich sage aber nochmal, ich glaube, wir sollten diese Leuchttürme alle im Blick behalten. Aber sowas wie die Bundeskulturstiftung macht, nämlich zu schauen, was ist eigentlich auf den Dörfern und in den Kleinstädten los, wo manchmal gar keine Kulturinstitution mehr ist, die irgendwie auf Dauer gestellt ist. Da haben wir eben auch eine Aufgabe. Und das meinte ich mit dem altnordischen Wort Daseinsvorsorge. Das ist unsere Aufgabe, dass es ja Kultur fußläufig erreichbar ist.
Weil Sie die Gedenkstätten erwähnt haben, was ja immer noch fehlt, was ja auch Ihrer grünen Parteikollegin Claudia Roth nicht gelungen ist in ihrer Amtszeit als Kulturstaatsministerin, nämlich ein Gedenkstättenkonzept zu erarbeiten, was wirklich tragfähig ist, was eben die verschiedenen Erinnerungskulturen, also natürlich die Erinnerung an die Nazizeit, aber auch an den Kolonialismus, an die DDR-Zeit zusammenbringt, vernünftig zusammenbringt. Da gab es ja viel Widerstand auch in den Gedenkstätten, weil ja die Kritik war in die Richtung, dass da zu viel zusammengepackt wurde. Was erhoffen Sie sich jetzt von Wolfram Weimer, der da ja auch aktiv ist, gerade zum Thema Antisemitismus zum Beispiel?
Das ist ganz zentral, und ich unterstütze es total, dass er sehr, sehr früh, als er dieses Amt übernommen hat, sich zum Beispiel mit Herrn Schuster getroffen hat vom Zentralrat der Juden, aber eben auch nicht nur. Und ich bin wirklich überzeugt, dass wir die Fortschreibung des Gedenkstättenkonzeptes brauchen. Und ich bin eigentlich guten Mutes, dass das, was erarbeitet worden ist, am Schluss der Regierungszeit, der ja verkürzten Regierungszeit, mit den Gedenkstätten gemeinsam nach anfänglichen heftigen Diskussionen, dass das eine sehr, sehr gute Grundlage für die Amtszeit von Herrn Weimer ist. Ich hoffe nicht, dass er jetzt aus Prinzip findet, er muss da nochmal was ganz anderes machen, weil da haben die Gedenkstätten mit dran gearbeitet. Das ist das, was notwendig ist, was wissenschaftlich gegründet ist. Und deswegen hoffe ich sehr, dass diese Arbeit fortgeschrieben wird.
Was heißt fortgeschrieben? Da gab es ja ziemlich viel Ärger. Auch mit Claudia Roth. Viele Gedenkstättenleiter haben sich ziemlich beschwert über die Art und Weise, wie dort das Gedenkstättenkonzept verarbeitet wurde.
Genau, das haben sie. Und darauf folgt aber eine gemeinsame Debatte und auch eine gemeinsame Überarbeitung des Gedenkstättenkonzeptes. Und ich habe den Eindruck nach vielen Gesprächen, die ich geführt habe, jetzt vor allen Dingen geführt habe, dass die Gedenkstätten da jetzt gemeinsam auf dem Weg sind und dieses am Schluss erarbeitete Konzept, die Überarbeitung des Konzeptes auch gemeinsam tragen können und tragen wollen. Und insofern, glaube ich, wäre das ein guter Meilenstein, das jetzt bald auf die Tagesordnung zu setzen und zum Leben zu bringen, ganz einfach, weil da ist schon auch Handlungsbedarf und der ist nicht irgendwann, sondern der ist jetzt.
Was wäre Ihnen da wichtig? Also nehmen wir mal zum Beispiel DDR-Geschichte. Sie haben selbst eine Ostbiografie. Welche DDR-Erinnerung zum Beispiel braucht es im Verhältnis zu den anderen historischen Perioden dieses Landes?
Na, zunächst mal geht es ja darum, dass alle verstehen, dass die DDR eine Diktatur war. Und dass das nicht irgendwie eine nette Erinnerung war, wo es um Folklore geht. Das ist das eine. Das zweite ist, da haben wir noch ganz viele Zeitzeuginnen und Zeitzeugen und es ist gut, mit denen darüber zu diskutieren, was sind eigentlich die Erfahrungen der Diktatur und was bedeutet das für heute? Weil vieles, was Ost und West heute noch unterscheidet, gründet sich ja auf diesen Diktaturerfahrungen. Und das zusammenzubringen, Diktaturerfahrung, friedliche Revolution und dann Transformationserfahrung, das ist eine der Aufgaben der Gedenkstätten, aber es ist auch wirklich ganz viel Bildungsarbeit. Also wenn ich heute mit Schülerinnen und Schülern, da ist schon fast egal, ob in Ost- oder Westdeutschland rede, die in der 8. 9. Klasse sind, dann wissen die ganz wenig über die DDR-Geschichte, nicht aus ihren Familien und eben auch nicht aus dem Unterricht. Und auch dafür sind ja die Gedenkstätten ein zentraler Ort und ein Schlüssel, dass Kinder und Jugendliche diese Bildungsmöglichkeit überhaupt haben.
Ein anderes Thema ist natürlich die Filmindustrie in Deutschland, die seit einigen Jahren auch eine Reform fordert. Ein Teil davon ist schon passiert bei Claudia Roth, der Vorgängerin von Wolfram Weimer, ihrer Parteikollegin. Einiges ist liegen geblieben, hat ja Wolfram Weimer angekündigt, dann noch einiges mehr zu investieren. Wie kann denn die deutsche Filmindustrie wieder international wettbewerbsfähig werden?
Ich glaube, das wird nicht gehen ohne Förderung, das wird nicht gehen ohne Standort. Aber Wolfgang Weimer hat ja jetzt in Bayern etwas aufgetan, wo er überlegt, ob wir da nicht als Bundesrepublik investieren und hat da mit dem bayerischen Ministerpräsidenten drüber gesprochen. Ich glaube, das Entscheidende wird sein, dass wir den Film so fördern, dass es nicht nur darum geht, dass es Kassenschlager sind, die gefördert werden, sondern dass auch das, was wir Arthouse-Filme nennen, dass Filme, die ein bisschen stärker in die Tiefe gehen, dass die auch eine Rolle spielen bei dem, was wir mit Filmförderung machen. Und darauf wird es auch ankommen. Wir reden ja immer darüber, dass die Kunst und die Kultur frei sein soll. Das ist auch wichtig und notwendig. Aber wenn das so sein soll, dann kann es eben auch nicht nur um Verkaufszahlen gehen, sondern dann muss es auch darum gehen, dass gesellschaftliche Fragen aufgegriffen werden können, wenn das die Filmschaffenden wollen, dass es möglich ist, mit Investitionen in diesen Bereich dafür zu sorgen, dass auch Stellen in unserer Gesellschaft beleuchtet werden, in die man nicht so guckt, wenn man normalerweise unterwegs ist und wenn man Mainstream schaut. Beides brauchen wir, also völlig klar, nicht nur das Kleine und das Spannende und das etwas Tiefergehende, aber wir brauchen eben wirklich beides.
Weil Sie vorhin so auf diese Digitalabgabe für große Unternehmen gepocht haben, die Sie noch vermissen, jetzt bei Wolfram Weimer und seiner Politik, was ja auch nicht gelungen ist, ist eine Abgabe für Streamingdienste, die es ja woanders auch gibt, aber in Deutschland eben immer noch nicht. Das ist Claudia Roth nicht gelungen als grüne Kulturstaatsministerin. Fänden Sie das wichtig, dass das kommt?
Total. Darüber hat Wolfram Weimer auch bisher noch gar nicht gesprochen. Ich weiß nicht, ob das schon sozusagen in seinem Bewusstsein ist, was das bedeutet. Wir haben Künstlerinnen und Künstler in der Musikindustrie, die gestreamt werden und die faktisch nichts von dem Geld sehen. Also wir haben ja zwei Systeme. Auf der einen Seite die GEMA. Da ist ganz genau klar, wie bekommt die Künstlerin oder der Künstler das Geld. In welche Bereiche wird da angekreuzt und was bedeutet das? Und ich verstehe, dass sich manches Volksfest darüber aufregt, dass sie GEMA-Gebühren bezahlen müssen, weil sie das eigentlich gar nicht gut hinkriegen, ehrenamtlich. Aber es ist ein sehr klares, genaues System. Beim Streaming passiert das gar nicht, sondern da kriegen die Plattformen das Geld. Und ich glaube, es sind 0,1% der Musikerinnen und Musiker, die überhaupt etwas von diesen Einnahmen sehen. Und das kann natürlich nicht sein. Und ich glaube, da brauchen wir tatsächlich eine echte Reform. Da gibt es auch eine ganze Menge Ideen dafür. Ich möchte jedenfalls nicht, dass Künstlerinnen und Künstler, Musikerinnen, die erfolgreich sind, die live erfolgreich sind, die Seele voll machen, am Ende ihr Geld doch mit Werbung oder Taxifahren oder was auch immer verdienen müssen. Das ist nicht angemessen. Das hat mit einer Würdigung der Kunst nichts mehr zu tun.
Gilt dasselbe auch für Videostreaming, Netflix, Amazon Prime, viele andere mehr?
Genau, auch darüber muss man reden. Ich wäre froh, wenn wir den ersten Schritt machen mit den Musikerinnen und Musikern, aber auch darüber muss man reden.
Katrin Göring-Eckardt, die neue kulturpolitische Sprecherin der Grünen Bundestagsfraktion, hier bei uns im Gespräch. Und Sie haben vorhin schon Jens-Christian Wagner angesprochen, den Leiter der Gedenkstätte Buchenwald, der gleich hier bei uns im Gespräch sein wird, um darüber zu berichten, welche Art von Angriffen auch seine Gedenkstätte ausgesetzt ist. Und die kommen nicht nur von rechts. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
Ich bedanke mich auch. Zwei Thüringer kurz vor Mitternacht.
So soll es sein. Tschüss. Reden wir also mit dem schon angekündigten Jens-Christian Wagner, dem Leiter der Gedenkstätte Buchenwald, der mitten in Thüringen natürlich auch vielen politischen Debatten ausgesetzt ist, gerade auch in Konfrontation mit vielen rechtsextremen Kräften, aber auch zum Beispiel der Rolle der AfD und ihrem Geschichtsbild. Mit all dem hat er sich schon heftig auseinandergesetzt und ist auch immer wieder konfrontiert mit rechtsextremen Angriffen, auch von Besuchenden. Aber jetzt beschäftigt die Gedenkstätte noch etwas anderes, nämlich eine interne Handreichung, in der es vor allem auch um vielleicht als antisemitisch verstanden werden könnende Codes aus dem linken Bereich geht, gerade auch was pro-palästinensische Bewegungen angeht, israel-kritische Bewegungen angeht, das jetzt in die Öffentlichkeit gekommen ist, was eigentlich intern gedacht war, gerade auch für Sicherheitskräfte. Über all das wollen wir reden mit Jens-Christian Wagner. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend, Herr Walter.
Also, eine Handreichung ist in die Öffentlichkeit geraten, die eigentlich intern gedacht war. Und da geht es offenbar um bestimmte Codes, auf die Ihre Sicherheitskräfte achten sollten. Welche sind das?
Ja, also zunächst mal ist es eine Handreichung, die seit Jahren existiert und immer weiter aktualisiert wird, weil Codes und Chiffren antisemitischer und auch rechtsextremer Art ändern sich. Und bis vor kurzer Zeit bezog sich diese Handreichung ausschließlich auf die rechtsextreme Szene. Wir haben aber in den letzten zwei Jahren seit dem Hamas-Massaker vom 7. Oktober 2023 die Erfahrung gemacht, dass auch linkssektiererische Gruppen in Buchenwald versucht haben zu stören mit vermeintlicher Palästina-Solidarität, die aber eigentlich das Ziel hatte, antisemitisch aufgeladen den Staat Israel zu delegitimieren und die Shoah zu relativieren. Und deshalb haben wir oder haben meine Kolleginnen und Kollegen in der Bildungsabteilung der Gedenkstätte Buchenwald diese Handreichung ergänzt, um einen kleinen Abschnitt am Ende der Handreichung zu Codes und Chiffren aus der in Anführungsstrichen palästinasolidarischen und israelfeindlichen Szene.
Zu den Codes und Chiffren kommen wir gleich noch. Was sind das für Bemerkungen, Anmerkungen, eventuell Provokationen, die Sie da gehört haben oder Ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gehört haben?
Ja, das waren zum Beispiel Mitglieder der Kleinstpartei Kommunistische Organisation, aber auch der MLPD, die stalinistisch ausgerichtet ist, die beide starke Bezüge zu Hamas haben, auch schon mit Antisemitismus in den letzten Jahren immer wieder hervorgetreten sind, die sich mit entsprechender Kleidung, also einer Kufiya, dem sogenannten Palästinensertuch, und auch Palästina-Fahnen in der Gedenkstätte versammelt haben, dort Videos aufgenommen haben und darauf verwiesen haben, dass sie in Buchenwald explizit angereist sind, um der Opfer des neuen Genozids im Gazastreifen zu gedenken. Und hier sieht man, dass es nicht darum geht, tatsächlich um unschuldige Opfer im Gazastreifen zu trauern, denn das ist sehr berechtigt, das zu tun, wie überhaupt es auch absolut legitim ist, israelische Regierungspolitik, insbesondere das Vorgehen im Gazastreifen, zu kritisieren, sondern hier geht es darum, mit Verweis auf tatsächliches oder angebliches israelisches Unrecht die Shoah zu relativieren und letzten Endes Antisemitismus zu verbreiten.
Aber das sind eher, wie haben Sie gesagt, eher so marxistisch-leninistische Gruppen, linksextreme, linksradikale Gruppen. Was ist mit den vielen auch jungen Besuchenden mit migrantischem Hintergrund, wo ja auch eine Debatte geführt wird? Ist ja auch klar in einem vielfältigen Deutschland von heute, welche Rolle da die deutsche Erinnerungskultur spielt.
Bei denen haben wir diese Erfahrung eigentlich bisher kaum gemacht, sondern das sind tatsächlich meistens autochthone deutsche Linke, die diesen genannten Kleinstparteien angehören, linkssektiererische Gruppierungen, die versuchen auf diese Art und Weise zu provozieren.
Heißt das dann am Ende, dass zum Beispiel, wenn man mit einem Palästinensertuch, wir nennen es einfach mal so, die Kuffia, ist ja das weit verbreitete Begriff dafür, bei Ihnen in die Gedenkstätte kommt, ist man dann nicht willkommen?
Doch, also die Kuffia steht nicht auf der Liste der Kleidungsstücke, die nicht getragen werden dürfen, wie zum Beispiel Kleidungsstücke dezidierter neonazistischer Marken, die bei uns auf dem Index stehen. Die Kuffia nicht, aber wenn die Kuffia verwendet wird im Zusammenhang mit dezidierten politischen Manifestationen, die das Ziel haben, die Shoah zu relativieren, den Holocaust zu verharmlosen, dann fordern wir diese Leute auf, die entsprechenden Kleidungsstücke abzulegen.
Wenn sie es nicht tun, dann müssen sie die Gedenkstätte verlassen.
Dann müssen sie die Gedenkstätte verlassen, weil das dann ein Verstoß gegen die Besucherordnung ist.
In welcher Form könnten denn diese Äußerungen, also muss das dann ein weiteres ergänzendes T-Shirt sein? Machen wir es mal konkret. Was heißt das? Heißt das Ausrufe? Heißt das Bemerkungen am Rande? Heißt das weitere Kleidung mit konkreteren Anliegen?
Das kann alles Mögliche sein. Und deswegen ist die Handreichung auch eher bewusst so formuliert, dass es um potenziell antisemitisch verstehbare Chiffren und Codes geht.
Da ist der Interpretationsspielraum also aber durchaus groß. Haben ja schon Sicherheitsbehörden und Polizei ein großes Problem, das oft zu erkennen.
Ja, natürlich. Aber es gibt halt eine große Grauzone. Und vieles, was außerhalb der Gedenkstätte absolut legitim ist, gehört sich einfach innerhalb einer Gedenkstätte nicht, die den Opfern des Nationalsozialismus gewidmet ist und nicht den Opfern anderer Gesellschafts- oder Regimeverbrechen. Und sagen wir, also Sie haben nach konkreten Dingen gefragt. Also da tauchen 20 Personen auf, von denen 10 eine Kuffia umhaben. 2 haben eine Palästina-Flagge in der Hand, 3 andere eine Fahne einer linkssektiererischen Organisation. Und man sieht, dass sie sich gegenseitig filmen und Videoaufnahmen machen, um Statements abzugeben. Das ist etwas, was wir nicht dulden in der Gedenkstätte. Wenn eine Person, gerade wenn sie aus der Region selbst kommt, also wenn sozusagen aus gesellschaftlicher Tradition, aus ethnischer Tradition eine Kuffia getragen wird, wenn eine junge Frau mit palästinensischem Hintergrund mit der Schulklasse zusammen nach Buchenwald kommt und eine Kuffia trägt, dann kann sie das selbstverständlich tun.
Ich merke schon, es ist letztlich, jeder Fall ist offenbar ein bisschen anders. Es ist oft nicht einfach, das in der Situation zu entscheiden. Was ist zum Beispiel, ich denke auch an Palästina-Fahnen. Die sind ja inzwischen sehr weit verbreitet, seit der Verschärfung des Nahostkriegs, seit der Situation im Gazastreifen. Könnte man mit einer Palästina-Fahne auf das Gelände der Gedenkstätte Buchenwald laufen?
Nein, weil wir prinzipiell seit 2 Jahren Nationalfahnen auf dem Gedenkstättengelände nicht mehr dulden.
Das gilt auch für die israelische Fahne.
Das gilt prinzipiell auch für die israelische Fahne, wenngleich die israelische Fahne von Überlebenden 1945 bereits genutzt wurde als Kennzeichen der Überlebendenverbände. Und wir haben eine Ausnahme bei dem Verbot, Nationalfahnen oder überhaupt Fahnen zu zeigen, und das sind Traditionsfahnen der Überlebendenverbände. Und die blau-weiße Fahne mit dem Davidstern ist in dem Sinne eine Traditionsfahne der überlebenden Verbände, darf gezeigt werden. Wir haben aber zum Beispiel jetzt am letzten Jahrestag zur Befreiung im April darauf geachtet, dass nur sehr wenige israelische Fahnen gezeigt wurden, weil wir auch allen anderen, die da mit russischen Fahnen zum Beispiel aufliefen, weil da kommt diese Regelung ursprünglich her, die haben wir eingeführt nach dem russischen Überfall auf die Ukraine, weil da Russen oder Personen, die auf der Seite Putins und des russischen Angriffskrieges stehen, versucht haben zu provozieren. Deswegen haben wir dieses Fahnenverbot erlassen und wir versuchen da sensibel vorzugehen. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wenn 1-2 israelische Fahnen gezeigt werden, dann ist das okay, aber bitte keinen Fahnen mehr, weil dann haben wir es nämlich in der Tat schwer, anderen zu sagen, warum sie ihre Fahnen nicht zeigen dürfen.
Ich habe den Eindruck, viele verschiedene erinnerungspolitische Kräfte zerren an ihrer Gedenkstätte. Und das ja offenbar schon seit Jahren, weil sie das Gedenken an die 80 Jahre Befreiung, auch die Erinnerung an die Befreiung des KZ Buchenwald jetzt im April diesen Jahres das angesprochen haben. Da gab es ja auch eine offene Konfrontation zum Beispiel mit der israelischen Botschaft, eine Ausladung des Philosophen Omri Böhm. Von vielen verschiedenen Seiten werden sie ja auch bedrängt und wird auf sie etwas angewendet, so eine Erinnerungspolitik, wie man sie eben aus bestimmter Perspektive haben möchte. Wie bewahren Sie Ihre Autonomie?
indem wir zum einen darauf beharren, dass die Grundlage unserer Arbeit in der Stiftung Gedenkstätten immer die wissenschaftliche Seriosität, die wissenschaftliche Fundierung sein muss. Wir arbeiten wissenschaftlich fundiert und quellenbasiert. Und zweitens, indem wir uns gegen Versuche staatlicher Einflussnahme wehren. Und die gibt es massenhaft. Tatsächlich gibt es von vielen, vielen verschiedenen Interessierten aus allen politischen Richtungen immer wieder Versuche, die Geschichte der nationalsozialistischen Verbrechen, insbesondere die Geschichte der Shoah, für aktuelle politische Zwecke zu vereinnahmen. Das erleben wir auf Seiten der israelischen Regierung. Das erleben wir genauso auf der Seite der sogenannten pro-palästinensischen oder palästinensolidarischen Kräfte. Das erleben wir massiv von Putin, der ja bekanntlich behauptet, gewissermaßen den Zweiten Weltkrieg zu Ende führen zu müssen, indem die Ukraine entnazifiziert wird. Das erleben wir von linkssektierischen Gruppen und das erleben wir ganz, ganz massiv natürlich auch von rechts außen.
Was geben Sie Ihren Kolleginnen und Kollegen weiter? Andere Gedenkstätten sind ja auch von diesem Thema betroffen. Wie sollte man in Zukunft damit umgehen? Es wird ja garantiert nicht weniger.
Nein, es wird mehr. Und das hat auch etwas mit dem Abschied von der Zeitgenossenschaft zu tun. Bis vor kurzer Zeit haben die Überlebenden der nationalsozialistischen Verbrechen immer gewissermaßen ihre schützende Hand über die Gedenkstätten gehalten und uns davor bewahrt, politisch instrumentalisiert zu werden, von wem auch immer. Und dieser Schutzschirm, den die Überlebenden aufgespannt haben, der ist sehr brüchig geworden, der ist löchrig geworden. Demnächst wird er gar nicht mehr da sein. Und das öffnet natürlich den Versuchen politischer Einflussnahme Tür und Tor. Und da kann nur der Verweis auf die wissenschaftliche Seriosität, auf unsere Glaubwürdigkeit helfen, dem etwas entgegenzusetzen und natürlich auch der Umstand, dass aus den Gedenkstätten heraus an einem Strang gezogen wird. Deswegen stehen wir auch im permanenten Austausch mit den anderen Gedenkstätten in Deutschland.
Das sagt Hans-Christian Wagner, der Leiter Gedenkstätte Buchenwald, über die stärker werdenden Herausforderungen seiner Arbeit und die Arbeit von seinen Kolleginnen und Kollegen in anderen Gedenkstätten. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
Vielen Dank, Herr Balzer.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die kommen von Susanne Papavicilio.
Die Chefin der Online-Plattform X von US-Tech-Unternehmer Elon Musk, Linda Yaccarino, tritt zurück. Sie gebe den Leitungsposten nach 2 Jahren auf, schrieb sie auf dem Dienst, ohne einen Grund zu nennen. Zuvor war Musks künstliche Intelligenz-Chatbot Grok, der auf X genutzt werden kann, wegen antisemitischer Antworten in die Kritik geraten. Ob ein Zusammenhang zu Yaccarinos Rücktritt besteht, ist unklar. In den vergangenen Monaten gab es bereits mehrfach Kritik wegen Grok. Kurz vor Yaccarinos Rückzug löschte Musks Unternehmen unangemessene Beiträge, in denen der Chatbot Adolf Hitler verherrlicht und Juden pauschal einen Hass gegen Weiße unterstellt hatte. Die Indie-Rockband Velvet Sundown, ziemlich beliebt bei Spotify, ist ein KI-Projekt. Im Profil ist zu lesen, dass alle Charaktere, Geschichten, Stimmen und Texte KI-Kreationen sind. Das ist kein Witz, sondern ein Spiegel, eine künstlerische Provokation, die die Grenzen von Kreativität, Identität und die Zukunft der Musik hinterfragen soll, heißt es wörtlich. Velvet Sundown folgen über 1 Million Fans. Die Bayreuther Festspiele benötigen aus Sicht von Intendantin Katharina Wagner auf Dauer mehr Geld. Grund sind demnach die Tariferhöhungen beim Personal. Wagner sagte im Podcast Backstage Classical, sie hoffe, dass diese künftig von den Gesellschaftern getragen würden. Im Moment zahle das Festival das aus eigener Tasche. Der Bund und der Freistaat Bayern sind, neben anderen, die größten Gesellschafter der Bayreuther Festspiele. Schon Ende 2023 wurde wegen höherer Energie- und Personalkosten gespart. Unter anderem wurde der Chor verkleinert. Auch das Jubiläumsprogramm für das kommende Jahr fällt kleiner aus als geplant. Nur mit Sparen werde es auf Dauer aber nicht gehen, so Wagner. Vor allem Titanic-Fans dürfte er bekannt sein, der Zeichner, Maler und Karikaturist Ernst Kahl. Wie das Satire-Magazin und das Karikatura-Museum bekannt gaben, starb der Künstler bereits am Samstag im Alter von 76 Jahren. Karl arbeitete als Zeichner, Maler, Autor, Lyriker, Musiker, Drehbuchschreiber und Schauspieler und wurde mehrfach ausgezeichnet. Er war das Universalgenie der Komik, der Alleskönner und Allesverlacher, erklärte Titanic-Herausgeber Schmidt wörtlich. Nur langweilen konnte er nicht.
Susanne Papavicilio, vielen Dank. So auf nach Berlin in die Kunsthalle Hamburger Bahnhof, weil dort nämlich ein Erdhaufen liegt. Wie Erde zu Kunst wird, das ergründen wir jetzt mit unserer Kritikerin Laura Helena Wurth, die sich das Werk der Kolumbianerin Delcy Morelos angeschaut hat. Eine Künstlerin, die schon bei der Venedig Biennale ausgestellt hat und sich diesmal mit dem Werk von Joseph Beuys auseinandersetzt, der dort im Hamburger Bahnhof dauerhaft zu sehen ist. Also, was hat es mit diesem Erdhaufen auf sich oder doch gleich ein Berg?
Genau, es ist ein kleiner Berg oder ein großer Erdhaufen, wenn man so möchte. Man geht ja eigentlich erstmal durch die große Riekhalle im Hamburger Bahnhof. Da ist schon eine Arbeit, wo Erde und Wasser sind. Und dann biegt man ab in so eine kleinere Halle, in der eben die Beuys-Werke sind und immer wieder in Dialog, einen sogenannten Dialog mit zeitgenössischer Kunst gestellt werden. Und dann ist da plötzlich ein sehr, sehr großer Erdhaufen. Und man riecht ihn eigentlich erstmal. Erde hat ja so einen spezifischen Geruch. Es wird auch ein bisschen kühler da drin, weil die Erde natürlich Wärme speichert, würde ich sagen, oder aufnimmt. Das heißt, man hat den idealen Ort für den Sommer. Wenn es wieder in die 40 Grad geht, würde ich raten, da hinzugehen.
Ein bisschen Natur in der Kunsthalle, auch nicht schlecht eigentlich.
Ja, sehr domestizierte Natur tatsächlich. Also das ist so, dass diese Erde ist sozusagen desinfiziert worden. Da hat man ganz eng mit dem Rathgen-Forschungslabor, das ist das Museumslabor der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, die beraten Museen in solchen Fragen. Wenn Museen sagen, hallo, ich möchte gerne einen Erdhaufen hier ausstellen, und dann sagen die, welche Bakterien da quasi drin wohnen dürfen, ohne andere Kunstwerke zu beschädigen und welche nicht. Da ist Zimt auch drin, weil das ein natürliches Desinfizierungsmittel ist, um eben zu vermeiden, dass sich dort Bakterien vermehren. Und dann sind
das
da
riecht
so,
auch gut.
Das riecht sehr gut. Mhm. Und da sind kleine Pflanzen drauf, also so die austreiben, die wachsen dort für 15 Tage und danach gehen die wieder ein, weil dieser Erdhaufen ja eben nicht lebendig ist. Das heißt, man sät immer nach und kann jetzt diesen Erdhaufen sehen. Der hat wie so drei Einbuchtungen, die nennt die Künstlerin Umarmungen. Und da kann man quasi so reingehen und fühlt sich auch wirklich ganz umarmt. Also da ist dann zu beiden Seiten ganz eng, ist man von Erde umgeben. Das würde einem im normalen Leben jetzt eher selten passieren und ist eine sehr ungewöhnliche und ganz sinnliche Erfahrung, wie man sie selten im Museum macht.
Also die Erde umarmen, das macht für mich persönlich schon viel Sinn. Das machen auch Menschen dort in der Ausstellung und machen sich ein bisschen schmutzig und gibt es so eine haptische, plastische, sinnliche Verbindung zu diesem Werk? Ist es auch gedacht so?
Nee, das darf man nicht anfassen. Es steht sogar ein kleiner...
Doch keine Umarmung.
Nee, es ist eine metaphysische Umarmung. Mhm. Wir sind ja immer noch in der Kunstwelt. Das heißt, man bewegt sich auf einer Ebene oben drüber. Es ist sogar ein kleines Schild angebracht, wo gesagt wird, sehen Sie mit den Augen. Das läuft bis 1. Januar. Das heißt, wenn da jetzt jeder kommen würde und da in der Erde rumpanscht, dann wäre das ganz schnell nicht mehr vorhanden als Werk, was schade wäre, weil es wirklich beeindruckend ist. Und gerade eben in diesem Dialog mit Beuys, den man auch vernachlässigen kann, wenn man nicht möchte. Wenn man aber diesen Dialog aufmachen möchte, ist das wahnsinnig interessant.
Was ist das für ein Dialog? Das ist ja immer die Idee so ein bisschen, dass Joseph Beuys kontrastiert wird, der da ja zur Dauerausstellung gehört. Also bei ihm denkt man ja schon natürlich auch an viele natürliche Materialien. Filz zum Beispiel hat ihn ja wirklich auch berühmt und bekannt gemacht. Siehst du da einen Dialog zwischen diesen beiden Werken?
Das kann man total sehen. Also 1967, das Jahr, in dem Delcy Morelos geboren ist, hat er das Erdtelefon erfunden. Das ist ein Telefon, so ein altes mit so einer runden Scheibe, was neben einem Erdklumpen liegt und mit einem Kabel verbunden ist. Und seine Idee war eben, die Erde anzurufen.
Und sich zu entschuldigen vielleicht.
Vielleicht sich zu entschuldigen, vielleicht auch mal zu fragen, wie es so geht. Das weiß man ja ehrlicherweise auch nicht so genau. Und er hat zum Beispiel auch das Parlament der Tiere gegründet innerhalb der Deutschen Studentenpartei, die er gegründet hat. Also diese Idee von einer Verbindung zur Erde ist bei Beuys schon auch immer da gewesen. Und ich habe diese Frage aber auch der Kuratorin Catherine Nichols gestellt bei der Vorbesichtigung im Hamburger Bahnhof. Und sie hat Folgendes dazu gesagt.
Ich habe mich immer wieder gefragt über die Jahre, welche künstlerische Positionen sind in der Lage, sowohl intellektuell als auch politisch, als auch spirituell, als auch rein räumlich, rein skulptural in der Lage, so mit Beuys in einen Dialog zu treten, wo es beiden gut tut, wo was dabei rauskommt. Zumal sie beide über die transformative Kraft der Erde und nachdenken, über die Erde als politisches nachdenken und dennoch ganz woanders herkommen. Also beide aktivieren den Schamanen zum Beispiel als politische Figur.
Genau, also bei Morelos ist das eine Realität. Ihre Großmutter ist Schamanin und Beuys hat sich ja den Schamanen immer so ein bisschen hergewünscht. Und das kann man natürlich gut miteinander in Bezug setzen und auch Beuys dahingehend nochmal kritisch befragen. Wie viel Romantisierung steckt da drin? Wie viel Exotisierung auch von so einer Schamanen-Idee ist da eigentlich vorhanden, wenn das für Morelos eben eine Realität ist? Und Ganz formal erinnert dieser große Erdhaufen auch ein bisschen an eine sehr außer Kontrolle und zu groß geratene Fettecke von Josef Beuys. Die ist natürlich schwieriger wegzuputzen und der Impuls der Reinigungskräfte wird wahrscheinlich nicht so stark sein. Da wird man schneller erkennen, dass es sich um Kunst handelt. Aber es ist in dem Aufbau dann doch irgendwo auch ähnlich. Und direkt gegenüber von Madre, so Mutter, so heißt nämlich die Arbeit, ist die Straßenbahnhaltestelle von Beuys zu sehen. Die hat er quasi, es nennt sich Denkmal für die Zukunft. Das ist ein Antikriegsdenkmal in Kleve, seiner Heimatstadt gewesen, das aus Kriegsgeräten geschaffen worden ist. Daraus hat er eine Straßenbahnhaltestelle nachgebaut. Ist ein bisschen um die Ecke gedacht. Aber ein Teil dieser Skulptur ist ein Kanonenrohr, was quasi auf diese Arbeit Madre zeigt und ein bisschen wie so ein Zeigefinger wirkt und sagt, hier, guck dir das an. Und das ist irgendwie auf einer ganz formal-ästhetischen Ebene nochmal ein ganz schöner Hinweis und eine ganz schöne Verbindung, die einfach ist und vor allem einfach zugänglich auch.
Man denkt natürlich trotzdem auch an die ökologische Dimension, auch bei Josef Beuys persönlich, der ja nun auch politisch selber aktiv war, zum Beispiel bei den Grünen, dem Ökologie zum Beispiel auch immer sehr wichtig war. Jetzt haben wir dieses Werk mit der Erde. Gibt es da eine ökologische Dimension? Hat das politische Schlagkraft, was da zu sehen ist?
Also Erde hat ja immer irgendwo eine politische Dimension, Beuys sowieso, du hast es gerade schon angesprochen. Und es steht aber eben immer die Frage im Raum in diesem Werk von Morelos, was ja wahnsinnig viele Lesarten zulässt und ganz viele Interpretationsspielräume auch eröffnet. Und die Frage ist, können wir eine andere Beziehung zur Erde herstellen, als dass wir sie immer so ein bisschen ignorieren? Weil wenn wir sie jetzt in ein Museum karren, also die Erde kommt aus Lübars und ist von Lübars jetzt ins Museum gekommen, kriegen wir nochmal einen anderen Bezug dazu. Und gerade,
man muss kurz erklären, das ist auf dem Stadtgebiet von Berlin. Genau. Eine ländliche kleine Region, wenn man so will. Berlin ist ja sehr groß von der Fläche her und Lübars ist ein Stückchen Dorf.
Vor den Toren Berlins quasi.
Genau.
Da hat man die nach Berlin gekarrt. Das heißt, sie hat jetzt keine kolumbianische Erde nach Berlin gebracht, sondern hat sich lokal bedient, wenn man so möchte. Und gleichzeitig gibt es ja eben auch dieses rechte Narrativ von Blut und Boden, also dass Menschen irgendwie mit dem Boden verbunden werden, in dem sie geboren sind. Und das wird, wie ich finde, hier auf eine sehr charmante Art und Weise ad absurdum geführt, dass eine kolumbianische Künstlerin Erde aus Lübars in ein Berliner Museum stellt und wir uns darüber Gedanken machen, wie wir eigentlich mit der Erde umgehen. Morelos spricht auch von Gewalt, die eingeschrieben ist in Erde. Damit spielt sie speziell auf die gewaltvolle Vergangenheit in Kolumbien an. Das sind alles so Dimensionen, die da drin stecken und die durchaus auch damit verhandelt werden, speziell auch nochmal in Bezug auf Beuys, der ja ein eindeutig nicht unumstrittener, gar nicht und auch nicht unkritisch zu betrachtender, aber ein eindeutig politischer Künstler war.
Gerade auch was seine Verstrickung natürlich auch in die NS-Zeit und so weiter angeht. Abschließende Frage vielleicht noch, weil ich ja ein bisschen davon ausgegangen war, aber es ist offenbar eine falsche Annahme, dass man vielleicht sogar ein bisschen davon mitnehmen kann. Ich meine, das hat man ja schon bei vielen Künstlerinnen und Künstlern erlebt, dass gerade diese Werke, die mit Natur spielen, mit Naturelementen spielen, dass man dann vielleicht etwas mitnehmen kann, was auspflanzen kann oder ähnliches. Das ist ja offenbar nicht vorgesehen. Ne? Wenn man hingeht, worauf sollte man achten?
Ja, man sollte genau darauf achten, nämlich leider nichts mitzunehmen. Dabei kann ich den Impuls sehr gut nachempfinden. Man möchte das sehr gerne sofort anfassen. Es ist wirklich diese Kühle, die diese Erde ausstrahlt. Ja, da möchte man gerne hinfassen, aber wie gesagt, nur gucken, nicht anfassen. In diesem Fall.
Laura Helena Wurth war für uns in dieser Aufstellung von Delcy Morelos, also sehr viel Erde, ein Bezug zu Josef Beuys und viele Geschichten, die sich um diese Erde ranken im Hamburger Bahnhof in Berlin und das bis Januar. Vielen Dank.
Gerne.
So. Und jetzt ist Zeit, um ins gute alte Kino zu gehen. Und dann gibt es zwei gute Gründe dafür, nämlich zwei Filme, die bei Festivals schon Erfolge gefeiert haben, zum Beispiel im Locarno oder auch beim Sundance Film Festival. Und beginnen wir mit einem Film und mit Anke Lewicke, unserer Filmkritikerin, der eine bemerkenswerte Geschichte hat, nämlich ein reich gewordener Einzelgänger bucht sich einfach die Band, die er braucht, auf seine Insel.
Und damit kommen wir zum heiklen Thema der Bezahlung.
Und das Publikum? Du hast gesagt, es kommen 100.
Ich sagte unter 100.
Das heißt nur du?
Ja.
Okay, ich spiele vor genau einer einzigen Person.
The Ballad of Wallace Island. Anke, was ist das für ein Film?
Ja, was ist das für ein Film? Einer, wo ich mich wirklich wohl gefühlt habe. Das fängt schon mit dem Schauplatz an, dieser wilden, abgelegenen Insel. Da würde man sich so am liebsten hinbegeben, um endlich seine Ruhe zu haben. Aber seine Ruhe will Herb, dieser Folksänger, wirklich nicht haben. Ist gerade karrieretief und fährt da zu dieser Insel, wurde dort von dem verschrobenen Charles hergelockt, weil er dachte, er würde hier ein Konzert geben. Aber Pustekuchen, Charles hat genug Geld, er hat nämlich ein nicht nur einmal, sondern zweimal im Lotto gewonnen und hat ihn sich dann einfach geholt, gelockt, kann ihn gut bezahlen. Und es ist so schön gezeichnet, wie diese Figuren aufeinandertreffen, weil natürlich ist dieser Charles so sehr, sehr einsam. Das spürt man allein, wie er schon zum Empfang da steht mit seinem Strickpulli, wo lauter Wale drauf sind. Und dann ja, hat er einen Tennisplatz und er kann super aufschlagen, weil aufschlagen kann man ja alleine trainieren, kriegt aber keinen Ball dann retourniert, weil er eigentlich nie zu zweit gespielt hat. Und dann ist es auch so schön, diesen Herb zu sehen, der so total narzisstisch ist, aber jetzt auch in die Jahre gekommen und er sieht auf einmal, dass dieser Charles so ein richtiger Fan ist, der sogar seine Gitarren und Noten gesammelt hat. Ja, und das tut seinem Narzissmus doch ziemlich gut.
Und wenn man den Trailer sich anschaut, zum einen, wenn man den Film im Original sehen will, glaube ich, wird es gar nicht so einfach, auch mit gutem Englisch. Ne? Es ist sehr dialektal.
Es ist ja, aber Insel. Es ist natürlich schön.
Und zum Zweiten ist es ein Musikfilm, scheint es zu sein, ein Folkfilm, oder?
Ja, weil die Musik spielt natürlich auch eine Rolle. Also weil ich hatte das Motiv der Einsamkeit ja schon aufgegriffen. Und das wird natürlich auch musikalisch verarbeitet. Und natürlich geht es auch um die Liebe und verlorene Liebe. Also Charles war auch mal glücklich verheiratet. Die Frau ist verstorben. Und Herb hat früher auch im Duett gesungen. Und was er nicht weiß, dass Charles eben auch seine Ex-Frau, die Marie, seine Sängerin eben auf einmal eingeladen hat. Und die kommt dann auch mit dem Boot angerudert mit ihrem neuen Ehemann. Und das ist dann auch wieder ganz schön so, wie sie sich in der Musik von damals so die Gefühle nochmal in Erinnerung rufen können. Aber sie spüren eben auch, dass sie so keine eigene neue Melodie entwickeln können. Und das guckt sich so Charles alles an, sieht dann irgendwann ein, vielleicht kann er die beiden nicht mehr zusammenbringen, aber vielleicht gibt es ja für ihn jemanden doch noch auf der Insel. Und wie der Film das erzählt, das lässt einen auch das Herz aufgehen. Also es ist so eine schöne Mischung aus Situationskomik, absurden Wortwechseln, ja, und viel Gefühl, auf das man sich einfach so gerne einlässt.
Das hört sich so an, als ob, wenn man jetzt in diesem Sommer auf der Suche nach einem wirklich guten Feel-Good-Movie ist, dann findet man es in diesem Film.
Ja, auf alle Fälle. Und die Strickpullis hätte ich alle gerne. Ein Strickpulli, da würde ich gerne mit zu dir ins Studio kommen.
Da freue ich mich drauf. Vielleicht gibt es dann irgendwann noch als Merch. Also The Ballad of Wallis Island von James Griffiths mit Carey Mulligan unter anderem. Eine ganz besondere Empfehlung als ganz herausragendes Feel-Good-Movie für diesen Sommer. Und der zweite Film ist ein Debüt, der in Locarno schon erfolgreich war, von Willy Hans, nämlich Der Fleck. Was hat das mit diesem Film auf sich?
Ja, was hat es mit diesem Fleck auf sich? Das habe ich mich die ganze Zeit gefragt. Also wir lernen den Simon kennen, das ist so ein 18-jähriger Schüler. Der haut einfach vom Sportunterricht ab, hat so überhaupt gar keinen Plan, so in jeder Hinsicht. Dann landet er mit anderen Jugendlichen am Fluss, am Ufer. Und das ist so, ja, gemeinsames Abhängen, aber jeder hockt so auch ein bisschen für sich alleine. Es wird kaum gesprochen. Und es fallen dann zwischen Luftmatratzen, Aufpumpen und in die Luft schauen Dialoge wie dieser.
Was macht Anton jetzt eigentlich?
Keine Ahnung.
Er ist jetzt in Kassel. Und was macht er da?
Eine Ausbildung.
Und jetzt was denn?
Rettungssanitäter.
Echt? Das ist bestimmt auch voll ein interessanter Beruf.
Ja, und Wladimir, das ist ja so ein Alter, wo man ja, die Blicke der anderen braucht und man betrachtet die anderen aber doch auch so immer ziemlich abschätzend. Und wie Willy Haas da am Flussufer diese Blickwechsel choreografiert, das ist ziemlich spannungsvoll. Und natürlich gibt es auch eben immer die Situation, wo man so Blicke provozieren will, die Aufmerksamkeit der anderen bekommen möchte. Und so landet eben ein Volleyball in Simons Gesicht und er ist total genervt, gefrustet und vergräbt sich dann hinter seinem T-Shirt und dann sieht man eben diesen Blutfleck kommen und dieser Blutfleck erzählt dann doch ganz schön viel vom Drama des Jungsein, des Erwachsenenwerdens.
Man hörte auch jetzt in dieser Szene, aber auch im Trailer eine sehr, sehr präsente Soundspur, also offenbar auch recht atmosphärisch dieser Film. Ist es das zum Beispiel auch, was ihn unterscheidet von vielen anderen Coming-of-Age-Filmen?
Ja, das ist eher ein Film, der jetzt nicht eine Geschichte hat, sondern der wirklich in dieses Gefühlschaos hineingeht. Und dafür braucht es diesen sphärischen Ton. Also der Film spielt ja auch viel in der Natur, ist in 16 mm aufgenommen. Also es sind nicht so gestochen scharfe Bilder, aber dafür sehr sinnliche Bilder. Und diese Natur hat dann auch so einen Versuchs- und Schutzraum für die Jugendlichen, wo sie sich so ein bisschen ausprobieren können. Also Simon zieht dann auch mit Marie los und die beiden wissen gar nicht, was so mit ihnen passiert. Sie gehen dann zusammen baden, tauchen unter, um sich voneinander zu verstecken. Dann will Marie ein Selfie machen und er versteckt sich aber immer wieder und dann kommt es doch zu diesem Selfie und das ist dann so ein schöner gemeinsamer Moment. Und von diesen flüchtigen und doch großen Momenten hat der Film ziemlich viel und das wird durch diese Tonspur auch alles nochmal verstärkt. Also da spielt dann auch Musik eine Rolle, wo man einfach nur die Blicke sieht, wie die Jugendlichen abhängen. Das hat dann schon was Stilisiertes, aber wir wissen es alle, es gibt Momente, wenn man jung ist, die sind einfach ewig.
Das ist wohl wahr. Der Fleck von Willy Hans und The Ballad of Wellis Island von James Griffiths, diese beiden sehr unterschiedlichen Filme vorgestellt, empfohlen von Anke Lewicke aus unserer Filmredaktion. Vielen Dank.
Tschüss.
Und tschüss. Und wir schauen in die Feuilletons vom nächsten Tag, also vom 10. Juli. Das tut Arno Ozesek.
Falls Sie Yassin Mushabash nicht kennen, in der Wochenzeitung Die Zeit stellt er sich so vor. Ich bin Journalist und ich habe über die Massaker des 7. Oktober 2023 ebenso geschrieben wie über den Krieg im Gazastreifen. Aber ich bin nicht nur Journalist. Ich habe auch arabische Wurzeln und ich bin deutscher Staatsbürger seit Geburt, verwurzelt in der deutschen Tradition, aus der schrecklichen Vergangenheit dieses Landes Lehren zu ziehen. Das ist nicht unkompliziert. Und Mushabash fährt fort. Einmal überprüfte ein israelischer Soldat an einem Checkpoint im Westjordanland meinen Pass. Du bist halb deutsch und halb arabisch? Da ist ja nicht viel zum Liebhaben, sagte er. Wenn die andere Person ein Gewehr in der Hand hält, ist es schwer zu sagen, ob sie einen Scherz macht. Denkbar. Es schmerzte trotzdem. Wir machen Sie hier mit Mushabash bekannt, weil er mit Blick auf den Komplex Israel-Palästina die Position zwischen den Fronten beansprucht, die auch uns einzig angemessen erscheint. Mushabash betont, dass absurde Übervereinfachungen von Aspekten des Nahostkonflikts in der Debatte zu Bestandteilen eines umfassenden Dogmas werden und erzählt spalterische Phrasen auf, die Diskutanten unverzüglich zu Gegnern machen. Israel ist ein kolonialistisches Projekt. Die Palästinenser sind gar kein Volk. Israel allein ist verantwortlich für die Hungerkatastrophe in Gaza. Die Hamas allein ist verantwortlich für die Hungerkatastrophe in Gaza. Israel begeht einen Genozid. Die Hamas kann den Krieg noch heute durch Kapitulation beenden. Falls Sie jede dieser Phrasen für unangenehm unterkomplex halten, werden Sie verstehen, warum Mushabash seinen Artikel in der Zeit nicht ohne Verzweiflung verfasst hat. Wir empfehlen die Lektüre. Wie schaffen wir es, wieder mehr miteinander zu diskutieren als aneinander vorbei, lautet die Frage, die Gerhard Matzig in der Süddeutschen Zeitung nicht beantwortet, aber immerhin einen skeptischen Blick auf unser Land wirft, in dem, wie jüngst in Rostock, allein der harmlose Kinderwunsch nach einem Kita-Sommerfest unter dem Motto Cowboy und Indianer Kulturkämpfe und Krämpfe auslöst. Die versimpelten Debatten werden stumpf, resümiert Matzig nach vielen weiteren Beispielen. Die Argumente sind ideologisch, die Anlässe lächerlich. Die Bewirtschaftung der Hysterie zahlt ein auf die Radikalisierung an den Rändern. Wenn wir aber unsere partizipativen Energien verschwenden in den sinnarmen Instant-Debatten um bessere Schilder statt bessere Spielplätze, um bessere Worte statt bessere Kitas und um bessere Kampagnen statt bessere Sicherheit, dann beschleunigt das nicht die demokratischen Prozesse, sondern nur deren Ende. Viel Lärm um nichts, das ist eine Shakespeare-Komödie. Viel Lärm um alles, das ist eine deutsche Tragödie. Zeit, das Theater zu verlassen. Ans Auswandern denkt er aber wohl noch nicht, der SZ-Autor Gerhard Matzig. Um bei der problematischen Beziehung zwischen Rhetorik und Realität zu bleiben, in der Tageszeitung Die Welt erzählt Frank Jörike: Die Meldung ließ mich aufhorchen. Die Berliner Jusos, so hieß es, wollten den Islamismus bekämpfen. Ich konnte es nicht fassen. Es geschahen noch Zeichen und Wunder. Unerwartet hat Realitätssinn den verträumten Parteinachwuchs übermannt. Doch dann, bei näherer Lektüre, stellte sich heraus, nicht der Islamismus sollte bekämpft werden, sondern das Wort Islamismus. Schlagartig war mein Weltbild wieder intakt. Für Jörike ist das Verhalten der Jusos symptomatisch. Wenn Lastwagenfahrer in Menschenmengen rasen und Messerstecher Passanten attackieren, sind die feindfreien Generationen von Boomer bis Z in der Angst vereint, sie fürchten, die Attentate könnten von Rechten instrumentalisiert werden. Eine befremdliche Reaktion. Psychologisch betrachtet ein Fall von kognitiver Dissonanz. Die Mörder machen keinen Hehl daraus, dass ihre Anschläge der verhassten westlichen Gesellschaft gelten. Doch jene, die diese Gesellschaft repräsentieren, weigern sich, diese offen kommunizierte Tatsache zu akzeptieren. Hartnäckig hält vor allem das städtische Bürgertum an der These der verwirrten Einzeltäter fest. Das erklärt, warum in Deutschland der politische Islam weitgehend unbehelligt agieren darf und seinen Teil dazu beiträgt, dass Parallelgesellschaften entstehen. Frank Jürike in der Welt. Übrigens, überall wird der neue Superman-Film von James Gunn gelobt. Und wenn Sie sich den ansehen, entwickeln Sie vielleicht auch, was die Tageszeitung in einer Überschrift anspricht, nämlich den Berufswunsch Welt retten.
Aus den Feuilletons vom 10. Juli war das Arno Otzesek. Und das war Fazit, die Kultur vom Tage, jede Nacht im Radio und immer als Podcast, mit Wladimir Batzer.